Herzlich willkommen zum Podcast von Hidden Candidates. Werte verbinden. Der neue Weg, Fach- und Führungskräfte nachhaltig für sich zu gewinnen. Wir möchten mit unserem Podcast Sie, liebe Zuhörer, informieren, unterhalten, mit unseren Gästen Ansichten teilen und Einsichten gewinnen. Und schön, dass Sie dabei sind. Unser Thema: Vielfalt im Fokus. Heute ist bei mir im Podcast Frau Dr. Eva Voss. Sie ist Head of Diversity, Inclusion and People Care bei BNP Paribas Germany. Darüber hinaus ist sie Buchautorin von dem Buch Vielfalt im Employee Lifecycle. Ihr Leitspruch auf ihrem LinkedIn-Profil lautet: Diversity is a fact, Inclusion a mindset. Vielfalt ist eine Tatsache, Integration eine Denkweise. Wir wollen dem auf den Grund gehen. Hallo, Frau Eva Voss.
Hallo, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank.
Ja, gerne. Welche Rituale oder Gewohnheiten haben einen positiven Einfluss auf Ihren Alltag und Ihr Wohlbefinden?
Gute Frage. Ich wünschte, glaube ich, dass da mehr Rituale dabei wären. Ich sag mal so, das, was mir gut tut, ist regelmäßiges Gehen. Und jetzt natürlich für den Podcast habe ich mich bewusst hingesetzt, damit ich nicht Schnappatmung habe, wenn wir miteinander sprechen. Aber eigentlich habe ich sogar ein Walking Desk zu Hause, also eine Art Tretmühle, höhenverstellbaren Schreibtisch mit Gehband darunter. Und da merke ich schon, gerade wenn ich viele Telefonate am Tag führe, wenn ich dann trotzdem auf meine 10.000 Schritte komme, dass mir das ganz gut tut und auch wirklich zum Wohlbefinden beiträgt. Aber von dieser Routine bräuchte ich tatsächlich ein bisschen mehr. Und Sie wissen ja, gute Vorsätze fangen nicht erst im Januar an. Das heißt, der gute Vorsatz besteht wöchentlich und ich arbeite dran.
Ja, ich höre schon daraus, dass Sie auch im Homeoffice arbeiten, schon mal.
Ja, ja, durchaus. Mhm. Also nicht schon mal, sondern sehr gerne, sehr regelmäßig. Auch aus dem Verständnis heraus, dass Arbeit sozusagen, ne, die von der Tätigkeit auch abhängt, wo gewisse Sachen auch ganz gut leistbar sind. Ich fahre sehr gerne auch ins Büro, treffe sehr gerne die Kolleginnen und Kollegen, aber weiß auch, so Produktivitätsphasen schaffe ich sehr, sehr gut auch zu Hause. Sie haben mein Buch erwähnt, das ist komplett zu Hause, im Grunde schon fast auf der Couch entstanden. Also dabei laufen ging nicht. Und das zeigt halt auch, dass es, glaube ich, sehr individuell auch abhängig davon ist, wie gut kann man sich irgendwie auch abkapseln, wie gut kann man für sich selber Räume schaffen, in denen man in Ruhe produktiv arbeitet. Und das mache ich sehr, sehr gerne tatsächlich.
Also ich sage es mal, die Abwechslung macht es auch in einem Job, ja, der im HR-Bereich großgeschrieben wird dann irgendwo und hat schon viele Vorteile, weil momentan geht es ja durch die Presse, dass viele Unternehmen das auch alles wieder zurückziehen, dass sie sagen, es ist wieder Pflicht, die, ich sage jetzt mal, die Immobilien müssen bewohnt werden, die Büroimmobilien, und ich glaube auch, das ist der falsche Schritt. Sie sagen, es ist auf jeden Fall ein Wohlbefinden, wenn man auch mal zu Hause ist und da im Endeffekt sein Geist noch mal anders versprühen kann und vielleicht auch noch auf andere Ideen kommt, oder?
Es ist auch eine Frage, also tatsächlich, also wirklich weitergefasst, nicht nur individuell, mir tut's gut, ich kenne das seit Jahren, ich mache es gar nicht anders, aber es ist tatsächlich auch wirklich ein Teil von Inclusion, weil viele Menschen, die eben auch noch Familienaufgaben haben, das ist so, sag ich mal, das klassische erste Argument, sparen sich natürlich die Anfahrtszeiten, die Wegzeiten, das sozusagen Aufrüsten für den Job. Das ist ein wichtiger Zeitfaktor, die Flexibilität, die damit einhergeht. Das andere ist aber auch das Thema Behinderung beispielsweise. Viele Menschen haben gerade in der Pandemie durchaus gute Jobs auch gefunden, weil sich Unternehmen geöffnet haben für Remote-Only-Arbeitsplätze, was natürlich dann auch hilft zu sagen, warum muss ich irgendwie durch eine überfüllte Münchner, Berliner oder sonst wie Innenstadt gurken, um an einem Arbeitsplatz zu sitzen, eine Tätigkeit zu verrichten, die gar nicht meine physische Präsenz braucht. Das ist also wirklich auch bei vielen mit einer chronischen Erkrankung, also wirklich eine richtig gute Chance auch gewesen, das jetzt zurückzudrehen, ist kritisch, finde ich. Und der letzte Punkt ist für mich auch immer so eine Frage des Menschenbildes, was sich damit transportiert. Also wenn ich den Leuten nicht zutraue, dass sie zu Hause ihren Job gebacken kriegen, warum erwarte ich, dass sie das in einem Büro tun und nicht stattdessen Tetris spielen oder die ganze Zeit an der Kaffeemaschine rumhängen? Also das ist für mich eher so eine Frage, wenn es nicht läuft, läuft es auch physisch nicht. Und ich glaube eher daran, dass man gucken muss, was sind die gemeinsamen Ziele. Also mein Team beispielsweise, das ist auch eine Talent-Attraction-Frage. Hätte ich gar nicht zusammengestellt bekommen, hätte ich überhaupt nicht an Bord bekommen, wenn ich darauf bestanden hätte, dass sie 5 Tage die Woche ins Büro kommen. Die kommen nämlich aus weiten Teilen des Landes und können gar nicht jeden Tag pendeln. Und das ist für mich eben auch so eine Haltungsfrage. Wenn ich die guten Leute möchte, mit denen ich zusammenarbeite, muss ich auch die Möglichkeiten der Rahmenbedingungen schaffen. Und wenn die Rahmenbedingungen so aussieht, wir sehen uns an gewissen Tagen im Büro, wir schaffen eine gewisse Infrastruktur, die sozusagen Rahmen gibt, aber darin sind die Leute durchaus flexibel, dann ist das auch von Erfolg gekrönt.
Also Vertrauen ist da eben
Absolut.
halt so das Schlüsselwort, was ich daraus höre. Und ohne dem geht's gar nicht. Und gerade bei diesem Fach- und Führungskräftemangel können wir uns das als Unternehmen, als Entscheider auch nicht unbedingt ausdenken. Aber Sie sind ja mitten im Thema schon drin. Was bedeutet für Sie denn Diversity?
Also ich habe da einen sehr klaren sozusagen Begriffskanon, der sich auch an der Charta der Vielfalt orientiert, bei der ich auch im Vorstand mitwirken darf. Das sind die Kerndimensionen von Diversität, also die wir auch versuchen, sehr klar miteinander vernetzt immer zu denken. Also das Thema Geschlecht, das Thema Alter, Behinderung, ethnische Herkunft, soziale Herkunft, Religion, sozusagen Glaubensrichtung. Und das ist für uns wichtig, dass diese Kerndimensionen, die uns ausmachen, auch immer wieder im Rahmen des Unternehmenskontexts betrachtet werden. Natürlich gibt es weitere Bausteine, die einen Menschen individuell andersartig machen. Und das muss man auch immer berücksichtigen. Also Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie hatten wir oder überhaupt Privatleben. Das muss man immer mitdenken. Aber so diese Kerndimensionen sind für uns auch entscheidend, weil da sich auch die größten, sag ich mal, Diskriminierungsbestände auch herleiten lassen. Und deswegen sind da auch die größten Stellschrauben für ein Unternehmen, sei es den Talentemarkt sich größer zu erschließen, sei es die eigene Belegschaft besser auch zu verstehen und dementsprechend auch besser reagieren zu können auf die Bedürfnisse. Und am Ende machen wir uns nichts vor, es ist ja auch durchaus ein wirtschaftlicher Faktor. Denn wenn ich mit meinen Leuten, mit meinen Ressourcen gut umgehe, so wie ich das ja auch mit allen anderen Sachen tue, wird sich das natürlich auch auszahlen. Und also spätestens dann, also kann man sagen, tue Gutes, aber das darf sich auch ökonomisch auszahlen. Deswegen glaube ich, ist diese Kombination aus, es ist sowieso gesetzlich an vielen Stellen einfach ein Muss und es ist auch das Richtige zu tun und gleichzeitig bringt es uns natürlich auch wirtschaftlich voran.
Ja, und das wird ja auch in mehreren Studien belegt, McKinsey, Doris Weichselbaumer, um ein paar Namen einfach zu nennen, die bestätigen das. Und ich habe es ebenfalls in meinem Buch auch ebenfalls beschrieben und finde das natürlich total spannend. Ne? Die Werner Meyers von Netflix, eine brillante Rednerin, hat einmal gesagt, Diversity ist die Einladung zur Party und Inclusion ist die Aufforderung zum Tanz. Ne? Ich gehe gerne auf Partys, ich tanze auch gerne. Als Unternehmer, welchen Tanz müssen wir denn führen? Welche Schritte müssen wir denn dann unternehmen, um Vielfalt wirklich zu fördern und Inklusion zur festen Größe in unserer Unternehmenskultur auch zu machen?
Ja, den Spruch kenne ich auch. Ich habe damit ein ganz kleines bisschen, weil nicht alle gehen gerne zur Party. Und zum anderen ist das auch mal so eine Sache, nicht jeder mag auch tanzen. Ne? Also auch das wieder metaphorisch. Mir geht es auch gar nicht darum, also jetzt auch das Thema wirtschaftlicher Faktor, das ist schon auch immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil nicht jeder Mensch zum Beispiel mit einer Behinderung eine außergewöhnliche Gabe hat, die sozusagen diesen Kosten nutzen, diese Kalkulationen rechtfertigen oder auch nicht jede Frau in Teilzeit oder jeder Vater in Teilzeit sind super produktiv. Also es gibt manchmal so Scheinargumente, um zu begründen, warum es überhaupt wichtig ist, Vielfalt an den Tisch zu holen. Und das kann gut funktionieren, wenn man sozusagen auf wirklich so einem ganz basic Level überhaupt erstmal über Diversität spricht. Das mache ich durchaus auch, dass ich sozusagen diese Studien herbeizitiere und sage, das ist hier der Business Case. Aber eigentlich ist es schon auch krass, überhaupt begründen zu müssen, dass es ungerecht ist, nicht mit allen auch ins Gespräch zu kommen oder auch die Möglichkeit zu eröffnen, einer gerechten Teilhabe. Und deswegen glaube ich, sind auch die Schritte so relevant, weil es eben nicht darum geht, für Einzelne die sozusagen die metaphorische Tanzfläche schöner zu machen oder die Musik besser aufzulegen, sondern es geht letztlich darum, aus meiner Sicht, da Strukturen auch wirklich kritisch zu hinterfragen, wo es eindeutig auch Ausschlussmechanismen gibt. Also wenn man immer wieder feststellen muss, und das trifft uns jetzt natürlich als Gesamtwirtschaft auch hart mit dem Fach- und Führungskräftemangel, denn auch Führung ist ein Mangelkonstrukt mittlerweile, dass wir einfach sagen, wir haben gewisserweise schon durch die Art und Weise, wie wir ausschreiben, wie wir auch Stellen versuchen zu besetzen, gewisse Mechanismen immer wieder fortgeschrieben, wahrscheinlich unbewusst, die aber dazu geführt haben, dass wir schon ganze Teile einfach ausschließen per se. Und wir haben jetzt beispielsweise einen ganz wunderbaren Zusatz auch in unseren Stellenausschreibungen hinzugefügt, Sie kennen ja die eierlegende Wollmilchsau-Beschreibung. Man will ganz viele Sachen haben, aber das machen wir möglicherweise auch immer noch, dass wir viele Sachen gerne hätten, aber auch ganz klar artikulieren, wenn du nicht alles mitbringst, ist das auch okay. Bewirb dich trotzdem, weil uns ist wichtig, dass du mit uns wächst. Und ich glaube, auch da wieder Studienmaterial, genug Anwärterinnen und Anwärter sind schon dadurch abgeschreckt, weil sie sagen, oh Gott, das muss ich ja alles können, das kann ich aber nicht, dann bewerbe ich mich lieber gar nicht, obwohl der Laden mir eigentlich gefallen würde. Und das ist schon eine Hürde, die man nehmen kann, die man sagt, klar, das wäre so ein rundes Stellenprofil, so würde das aussehen, aber da kannst du dich auch hinentwickeln. Dabei begleiten wir dich. Das hat auch ganz viel zum Thema soziale Herkunft beispielsweise zu tun, wenn man nicht weiß, dass es da gewisse Spielregeln vielleicht gibt oder dass man zum Beispiel auch vielleicht den Auslandsaufenthalt oder das Studium an einer Elite-Universität gar nicht zwingend braucht, sondern dass das eher so etwas Wünschenswertes ist. Auch davon zurückzugehen, zu sagen, braucht es es wirklich für die erfolgreiche Ausübung des Jobs? Ist das wirklich relevant? Und das ist, dieses Thema Relevanz ist ein großer Punkt. Also wirklich kritisch zu hinterfragen, nur weil wir es bisher so gemacht haben, ist das keine Zwangsläufigkeit? Punkt eins. Punkt zwei, ganz großes Thema, wirklich eignungsdiagnostisch auch viel stärker reinzugehen, zu sagen, wir müssen weg von diesem Nasenfaktor, vom Bauchgefühl, sondern viel mehr hin zu wirklich objektiven, transparenten Kriterien, sowohl des Einstiegs als auch, wenn man schon im Unternehmen ist, des Aufstiegs. Und das dauert, das hat natürlich auch viel mit Befindlichkeit, auch mit Machtanspruch, mit, ne, ich muss ja jetzt plötzlich zeigen, warum das jetzt gewisse Strukturen sich so nicht mehr halten lassen können. Ich muss das ja aufbrechen und das dauert. Und deswegen sind auch so Prozesse wie ein Diversity Management mindestens 6 bis 8 Jahre an Dauer mit einzuberechnen. Und das sind eben so diese Schritte. Deswegen Party ist irgendwann vorbei. Diversity Management ist eigentlich gekommen, um zu bleiben. Und deswegen hadere ich, wie gesagt, auch mit dem Spruch, weil es klingt nach Fun und nach irgendwie was Tollem. Das ist es ja oft nicht, weil genau diese Schritte im Hintergrund sind zäh, sind langwierig. Es gibt auch Rückschritte. Es ist manchmal auch wirklich frustrierend. Und trotzdem, wenn man sich immer wieder in die richtige Richtung bewegt, also ich finde eher so diese Analogie mit dem Marathon irgendwie besser. Man kommt ja irgendwann ans Ziel, aber es dauert halt.
Und erstmal von diesen Vorurteilen auch zu befreien. Die ganzen Entscheider, sage ich jetzt, also Entscheiderinnen, ja. Ich glaube, das ist auch eine Mammutaufgabe irgendwo. Und wer schwärzt schon mit dem Edding im Endeffekt die Bewerbung? Also ich
Richtig.
kenne kein Unternehmen, die das machen. Dafür haben wir natürlich tolle Software-Technologien wie Hidden Candidates, ja, wo wir das eben halt komplett schwärzen und wo wirklich der Kandidat, Kandidatin anonym ist und wo man es eben halt nicht sofort erkennen kann und wo wir im Endeffekt diesen ersten Eindruck überspringen. Ja, wie machen Sie es bei sich denn im Hause? Mit eingehenden Bewerbungen, mit CVs? Wie verfahren Sie da?
Also so eine Art Technologie haben wir nicht im Einsatz. Gibt auch zwei Sichtweisen darauf, muss man sagen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es in Unternehmensgrößen, wo es eben nicht so hunderte Bewerbungen gibt, auch durchaus vielleicht ein guter erster Schritt ist. Dann darf aber nicht vergessen werden, dass früher oder später trotzdem irgendwann die Konfrontation mit dem Gegenüber ansteht. Und auch dafür muss eine gewisse Sensibilisierung hergestellt werden. Also sei es durch Hiring Manager Trainings oder grundsätzlich überhaupt das Bewusstsein für dieses Unterbewusste. Wir machen das nicht. Dafür ist aber auch der Ansatz ein anderer und ich glaube auch durchaus mindestens genauso valide, indem es auch darum geht, also auch Vier-Augen-Prinzip, also zum Beispiel darauf zu achten, dass man eben nicht nur alleine Gespräche zum Beispiel führt, dass es auch vorher ein Anforderungsprofil gibt und man sich halt überlegt, also nicht nur welche Fragen möchte ich stellen, die die Person beantwortet. Also das ist ja schon mal auch wichtig und nicht jedes Mal so eine Art, Free Flow irgendwie Gespräch zu führen, sondern auch da sich klare Gedanken zu machen und natürlich auch zu überlegen, was wären Antworten, die also in welchem Bereich führen. Also ganz konkret ein Beispiel auch aus meinem Team. Wir haben eine Gesundheitsstelle besetzt und uns vorher überlegt, was sind die Aufgaben, die diese Person auch tätigen soll. Was sind Fragen, die wir natürlich in dem Kontext stellen müssen, wollen, um ein Gefühl zu bekommen, bringt die Person da auch die Erfahrung mit? Oder könnte sie sich da reinarbeiten? Und was ist aber auch ein Setting an Antworten, wo man sehen kann, ja, okay, noch nicht so ganz an der Stelle oder nicht reflektiert bis hin zu, sogar mehr, als wir uns jetzt vielleicht an der Stelle sogar überlegt haben. Also auch offen sein für Ideen, die wir selber noch nicht hatten. Und da hört es ja schon oft auf, dass. Also die Fragen ist schon gut, wenn man welche sich Gedanken gemacht hat, aber auch darüber hinaus, was wären da noch Antworten? Weil dann geht das gleiche Schwimmen wieder los. Und auch das ist zum Beispiel etwas, was, glaube ich, auch in den nächsten Jahren immer weiter professionalisiert wird. Plus die erwähnten Hiring-Manager-Schulungen. Also wir machen es in kleinen Nuggets in Teilen schon, dass wir gerade zum Thema Behinderung, chronische Krankheit für genau diese Profile sensibilisieren. Wir sind auf Jobportalen, wo wir diese Stellen ausschreiben. Aber da geht natürlich auch mal noch mehr. Aber wie gesagt, langer Prozess, deswegen auch langer Atem. Und auch wie beim Marathon, man braucht halt viel Vorbereitung. Denn auch so ein Tool, also wir kriegen jetzt auch ein neues, hat auch viele, viele, viele Vorteile und die muss man dann auch genau für dieses Diversitätsthema auch nutzen. Und da sind wir jetzt genau an der Stelle.
Also das heißt, ich fasse mal zusammen, ist eine strukturierte Vorgehensweise, ja, so ein strukturiertes Interview mit noch ein paar Facetten dabei, damit man eben halt doch, ich sag mal, die Scheuklappen erstmal ablegt, ja, und dann neutraler einfach mal auf diese Themen einfach mal schaut. Welche haben Sie vielleicht ein tolles Beispiel für uns, der Einsatz von Diversity? Ich meine, Diversity ist ja schon sehr breit. Ich sage jetzt mal, einen 60-Jährigen zum Beispiel, oder einen 60-Jährigen einzustellen, gehört ja genauso dazu.
Absolut.
Diversity. Haben Sie ein Beispiel für uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wo Sie sagen, ja, das hat super funktioniert, was Sie länger beobachtet haben?
Also was wir auf jeden Fall beobachten, ist, dass wir durch unseren Einsatz wirklich auch für alle Dimensionen mehr Aufmerksamkeit auch als Unternehmen gelangen. Wir hatten ja im Vorgespräch festgestellt, dass Ihnen die Bank jetzt nicht so geläufig war, was ich nachvollziehen kann, weil in Deutschland eben dieses Filialgeschäft nicht gegeben ist. Und gleichzeitig hilft uns das natürlich dann auch, wenn man bekannter ist, auch wirklich auch als Arbeitgeber sichtbarer zu werden, der auch einfach wirklich gute Sachen macht. Also wir sind heute ganz frisch, ganz stolz auch darauf, zertifiziert mit dem Audit Beruf und Familie, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Wir sind das erste Unternehmen, das jemals länderübergreifend so eine Zertifizierung gemacht hat. Das war echt ein Mammutprozess und da zeigt sich schon, wir sind bereit, auch diese harten Stufen sozusagen auf dem Weg zu einer inklusiven Arbeitswelt auch zu gehen. Ein weiteres Beispiel, was uns auch auszeichnet, auch als Unternehmen, als großes Unternehmen in Deutschland, ist das Thema soziale Herkunft. Das ist von der Charta der Vielfalt 2021 so in den Kanon der wichtigen Diversity-Dimension aufgenommen worden. Und natürlich tun sich Unternehmen zunächst auch einmal schwer, weil das etwas ist, was man schwer durch irgendeine Art von Controlling, Reporting erfassen kann, ne? Also es gibt ja kaum einer an, ich bin Kind einer Arbeiterfamilie oder ich hatte finanzschwache Eltern. Das ist eine sehr, sehr sehr, sehr, ja, auch schwierige Kategorie zu greifen, also wirklich auch messbar zu machen, was es aber nicht unmöglich macht, sich trotzdem dafür einzusetzen. Und eines unserer Projekte, mit denen wir auch sehr erfolgreich jetzt schon in Jahr 3 sind, ist unser Tandemprojekt mit Netzwerk Chancen beispielsweise, wo es darum geht, sozialen Aufsteigerinnen eben den Zugang auch zu Menschen aus einem anderen Umfeld zu ermöglichen, die entweder selber diesen Weg gegangen sind, also selber sozusagen sich da irgendwo auch reflektieren und wiederfinden können, oder solchen Kolleginnen und Kollegen, die zum ersten Mal auch in Berührung kommen und vielleicht auch über die eigenen Privilegien auch stärker nachdenken müssen. Und das eine ist sozusagen diese menschliche Komponente, die wir damit schaffen, Berührungsängste abbauen, wirklich Perspektivenwechsel ermöglichen. Das andere ist natürlich, und da komme ich wieder auch zum Beispiel auf diesen Passus auch in unseren Stellenausschreibungen zurück, dass wir selber merken, an welchen Stellen können wir denn institutionell auch die Hürden abbauen und auch zum Beispiel Signale senden. Das ist ja oft auch so wirklich das so simpel wie dann doch auch wieder schwer auch umzusetzen, sagen, es reicht ja auch schon, so ein Signal auszusenden, dass uns das nicht zwingend relevant ist, dass hier einer so einen linearen Lebenslauf hat, dass es sehr wohl möglich ist, auch als ein Quereinstieg in so einer Bank anzufangen, dass man sehr wohl Learning on the Job machen kann. Und das ist jetzt ein so ein Beispiel. Das Gleiche ist auch beim Thema Behinderung, wo wir sehr eng auch mit Netzwerken zusammenarbeiten, weil wir auch sagen, da, wo wir selber noch nicht gut sind, holen wir uns einfach die Expertise, um besser zu werden. Und da, wo wir selber schon, finde ich, auch gute Fortschritte gemacht haben, beispielsweise auch beim Thema Frauen in Führung. Also wir haben da auch eine Initiative unterzeichnet mit sehr, sehr klaren Zielvorgaben bis 2025. Da gehen wir auch massiv raus und teilen diese Beispiele auch, weil wir sagen, wenn wir das können und wir sind eine konservative Branche, dann möchten wir andere ermutigen, sich dem anzuschließen, weil am Ende ist die Logik ja folgende. Je mehr Unternehmen das tun, also wenn alle mehr mit ihren Talenten arbeiten, bessere Chancen bieten, haben wir alle mehr Auswahl und müssen uns nicht um die drei Personen da sozusagen prügeln, die wir dann irgendwie uns von A nach B irgendwie abwerben, sondern haben insgesamt mehr Auswahl. Und das ist, glaube ich, auch so die Erkenntnis, die ich immer weitergeben kann. Wir sitzen hier an der Stelle alle im selben Boot und können auch im besten Falle voneinander lernen.
Ja, und Diversity gehört mit auf jeden Fall zur Kulturarbeit, auf jeden Fall. Ist ein großer Ast, würde ich mal sagen. Ja. Und geben Sie dem, jetzt haben wir von Großunternehmen und unter anderem gesprochen, bei Ihnen jetzt die BNP Paribas Bank. Aber welche drei Empfehlungen würden Sie denn für den Mittelstand mitgeben? Wenn ich sage, boah, das Thema brennt mir unter den Fingernägeln, ich möchte da irgendwo mit starten, dass man einfach mal so ein Starter-Kit vielleicht mal für die parat legt.
Also Starter-Kits ist ein super Beispiel, da würde ich sagen, als erstmal die Charta der Vielfalt ansteuern. Da gibt es nämlich auf der Webseite sehr, sehr viel Material. Wirklich auch gerade für KMUs eine tolle Broschüre. Was sind so die Quick Wins, damit man auch erstmal ein Gefühl von, oh toll, hier geht was voran, auch schaffen kann. Damit vielleicht auch ein bisschen Widerstände auch so ein bisschen zumindest aufweichen, sagen kann, komm, wir können ja alle irgendwie einen Beitrag leisten. Und sich dann auch immer weiter vorwagen, auch an die Sachen, die eben wirklich ein bisschen härter auch umzusetzen sind. Und ich glaube schon, dass der Mittelstand auf der einen Seite viele Vorteile bietet, eben weil sie näher dran sind an den Leuten, daher auch schneller vielleicht auch reagieren können als so ein Großkonzern. Auf der anderen Seite fehlt ja oft die Brand oder die Bekanntheit, um dann eben wiederum Leute zu attrahieren, die vielleicht jetzt nicht irgendwie ins Stuttgarter Vorland ziehen möchten. Und deswegen glaube ich, ist es für ein KMU wichtig, sich zu überlegen, wo fehlt es uns dann bisher? Also haben wir zum Beispiel schon mal eine Altersstrukturanalyse gemacht? Das wäre zum Beispiel eine meiner allerersten Empfehlungen, zu gucken, wie sieht es denn überhaupt aus im eigenen Haus? Also so ein Bauchgefühl hat vielleicht jeder, aber wenn man dann doch mal in die Abteilung schaut, dann wird es manchmal ganz schön haarig, wenn man merkt, oh, da gehen ja jetzt doch in ein paar Jahren und das ist wirklich absehbar, ziemlich viele Leute. Wie haben wir denn vor, diese Menschen zu ersetzen? Möchten wir sie noch länger halten über den klassischen Renteneintritt hinaus? Welche Modelle fallen uns da ein? Da gibt es auch genug. Oder sagen wir, okay, wir machen jetzt auch mal neue Arbeitszeitmodelle, in denen halt zum Beispiel die Personen, Männer, Frauen, die jetzt gerade in der Familienphase sind, nicht Vollzeit arbeiten können, aber vielleicht jetzt schon gepaart werden mit jemandem, der absehbar in Rente gehen möchte, aber auch einen gesicherten Wissenstransfer ermöglichen möchte, etc. Und Altersstrukturanalyse wäre für mich ein super Startpunkt, weil das ziemlich viele Kernprobleme schon mal offenbart. Das kann man auch relativ kostengünstig beziehungsweise sogar kostenfrei machen. Es gibt Tools vom Bundesfamilienministerium. Es auch in Österreich gibt sowas, auch in der Schweiz. Also man kann es wirklich relativ einfach machen, sich dann eben überlegen, was sind die Ursachen vielleicht für so einen Weggang. Also das eine ist natürlich eben klassischer Altersaustritt, aber es kann auch sein, dass die jungen Auszubildenden, die man gerade gewonnen hat, nach der Ausbildung auch direkt wieder gehen. Da muss man sich halt fragen, woran liegt das? Und dann sehr gezielt eben gucken. Es gibt nicht diese eine Maßnahme, die für alle gilt. Das muss man sich irgendwie so ein bisschen klar machen, weil die Unternehmen dafür zu unterschiedlich sind. Und ich mich auch schwer tun würde, zu Empfehlungen auszusprechen, die dann einfach nicht passen. Aber eine Analyse ist immer der allererste Schritt. Dann brauchst du ein gewisses Commitment von der Leitung, zu sagen, okay, wir gehen das Thema an und es ist jetzt halt nicht so ein Frauenförderding, was irgendwer irgendwie mal in seiner Freizeit macht, sondern das ist dann auch Chefin oder Chefsache und dann genau überlegen, wo sind unsere Probleme und genau darauf auch dann entsprechend zu reagieren.
Das waren viele Impulse, ja. Ich könnte noch stundenlang mit Ihnen das jetzt austauschen, aber wir wollen das ja auf einem bestimmten Format, wollen wir das halten. Herzlichen Dank für diese Impulse und ich sende Ihnen ebenfalls noch was rüber. Und zwar haben wir eine Tasse, die bilde ich mal ein und es steht drauf, du bist wertvoll und die
Ja,
schicke
vielen
ich Ihnen
Dank.
rüber. Herzlichen Dank für diese Impulse. Diversität auf jeden Fall. Eva Voss, herzlichen Dank.
Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal.
Wenn Ihnen, liebe Zuhörer, der Podcast gefallen hat, abonnieren und teilen Sie es bitte in Ihrem Netzwerk und erzählen es Ihren Freunden und Kolleginnen. Ebenfalls können Sie auf iTunes eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Weitere Infos in den Shownotes und unter blog.hiddencandidates.com.